Gnade sei mit euch und Friede von Gott und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext hören wir auf einen Abschnitt aus Markus 9 in unserer Bibel im Neuen Testament auf der Seite 55, wer mitlesen möchte. Dort ab Vers 14. Und sie, nämlich Jesus und die Jünger Petrus, Jakobus und Johannes, kamen zu den übrigen Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten's nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, so dass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann nur durch nichts ausfahren als durch Beten. Amen. Liebe Gemeinde, eine Zeit lang wohnten wir in der Nachbarschaft eines Mannes, der auch immer wieder von epileptischen Anfällen erzählte. Obwohl er starke Medikamente einnehmen musste, die die Anfallshäufigkeit reduzierten, sagte er, das Gemeine an dieser Krankheit ist, dass so ein Anfall ohne jede Vorwarnung kommt, der ihn dann je nach Aufenthaltsort in einen eisigen Schneehaufen werfe oder über einer heißen Herdplatte zusammenbrechen lasse. Er kann sich vorher nicht in Schutz bringen. Tatsächlich hat er immer wieder Schrammen und blaue Flecken im Gesicht. Warum ich das erzähle? Weil viele Symptome in unserer Geschichte darauf hindeuten, dass ein heutiger Arzt die Krankheit des geplagten Jungen in unserer Geschichte als Epilepsie bezeichnen würde. Lassen Sie mich deshalb heute an diesem nicht ganz unwichtigen Punkt der Diagnose einsetzen. Es geht um die richtige Diagnose. Lagen die Leute und Jesus ja auch damals einfach daneben? Wenn sie dem epileptischen Jungen ein Besetztsein von einer Macht aus einer anderen Dimension nachsagten, lag dann Jesus da einfach daneben? Wenn man sich ins Neue Testament etwas vertieft, dann stößt man auf die überraschende Tatsache, dass das Neue Testament insgesamt nicht sehr differenziert zwischen unseren sogenannten körperlichen normalen Krankheiten und dem Wirken wieder göttlicher Mächte. In Lukas 13, Vers 11 begegnet Jesus einer Frau, die eine Rückgratsverkrümmung hat. Wir würden sagen, ganz klar, eine normale körperliche Krankheit, und trotzdem steht dabei, sie hatte einen Geist der Krankheit. Ja, es ist einfach wichtig zu sehen, dass Jesus hinter allem, was dem Menschen an Leib und Seele schadet, zwar unter Gottes Zulassung und trotzdem das destruktive, das Leben zerstörende Werk des Gegenspielers sieht. Deshalb benennt Jesus seinen Feind auch so. Er ist für ihn ein Mörder, der Teufel, ein Mörder, ein Lebenszerstörer von Anfang an. So heißt er ihn in Johannes 8, Vers 44. Übrigens sieht er dessen destruktive Energie nicht nur in der belebten Natur am Werk, sondern auch in der unbelebten. Wenn er auf dem See Genezareth dem Sturm wie einem persönlichen Gegenüber seinen Schweigebefehl zuruft, verstumme, dann sieht er hinter dem Sturm auch den Widersacher am Werk, der Menschenleben kaputt machen möchte. Auch erfahren wir in Lukas 4 von einem schweren, wahrscheinlich lebensbedrohlichen Fieber der Schwiegermutter des Petrus. Aber dann tritt Jesus ans Kopfende ihres Bettes, wo für die Heiden der Tod stand, und vertreibt mit einem Machtwort Fieber und Krankheit und Todesmacht. So sind die Übergänge von der sogenannten für uns normalen Krankheit und dem, was einen Menschen wie eine fremde Macht gefangen nimmt, fließend dargestellt. Und die Frage ist eher, was wir davon lernen können. Ich denke an jenen Mann, der durch eine schwere Depression hindurchgegangen war. In der Rückschau erzählt er, man hat das Gefühl, nicht mehr man selbst zu sein. Besetzt, belegt von einer Art Monster, das einem die Luft zum Atmen nimmt in dieser Depression und einen niederdrückt. Dann ist man auch da den Erfahrungen unseres Bibelwortes nicht fern. Oder auch das kurze Gespräch, das ich einmal mit einem Arzt hatte und nicht vergessen werde, der mir erklärte, wenn ihm Patienten von bestimmten Schmerzen berichten, im Rücken, im Nacken, dann wisse er genau, da sind auch noch andere belastende Probleme da. Doch auch noch an einer anderen Stelle gehen im Neuen Testament Krankheit und Gesundheit quer zu dem, was wir denken. Im Neuen Testament gibt es Kranke, wie etwa Paulus, der mindestens eine schwere chronische Krankheit mit sich herumschleppte, aber geistlich ein Genesender zum ewigen Leben war. Und es gibt sogar von Jesus am Leib Gesundgemachte, wie die 9 undankbaren Aussätzigen, die sich, weil sie es Jesus nicht dankten, damit an den Rand der geistlichen Krankheit zum ewigen Tod brachten. Auch an den Gelähmten, den Jesus nach 38 Krankheitsjahren wieder auf die Füße stellte, der aber Jesus, wie es den Anschein hat, postwendend an seine Gegner verpfiff, kann man nachlesen in Johannes 5, so macht man sich krank und stirbt man weg von der Quelle des Lebens, die Jesus ist. Was will ich mit dem allem sagen? Es ist gut und sehr heilsam für uns, auf die biblische Diagnose genau zu achten, wofür Jesus die eigentlichen Trennlinien verlaufen, was Jesus vermag und was der vermag, der Leib und Seele zerstören kann in der Hölle. Was auch Viren und Bakterien vermögen, was Jesus dagegen vermag und was der vermag, der Leib und Seele zerstören kann in der Hölle. Damit sind wir bei unserem zweiten Punkt, beim Therapeuten, der helfen kann. Der Vater in unserer Geschichte, der Jesus zunächst abschätzig distanziert gegenübersteht, kann seinem Sohn nicht helfen. Die Jünger, die nur auf ihre eigenen Möglichkeiten blicken, warum konnten wir ihn nicht austreiben, können auch nicht helfen. Nur der kann helfen, der aus der Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater kommt. Woraus geht die Geschichte von der Verklärung, wo Jesus in engster Gemeinschaft mit dem Himmel, mit seinem himmlischen Vater kommt. Der kann helfen. Der kann helfen. Bei unserer Abendmahlsfeier letzten Donnerstag sind wir anhand des Hiob-Buches darauf gekommen, wo immer wir es mit dem Machtbereich des Gegenspielers zu tun haben, zu tun bekommen, sind wir als Menschen hoffnungslos unterlegen. Auch wenn wir das oft nicht wahrhaben wollen. Genauso wie die Jünger unterlegen waren. Genauso wie der Vater unterlegen war. Martin Luther hat nicht umsonst gedichtet, groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist auf Erd, unter den Menschen ist nicht seinsgleichen. Eben diesen letzten Satz hat er wortgleich dem Hiob-Buch entnommen, wo es um den Gegenspieler geht. Auf Erd ist nichts seinsgleichen. Es gibt für uns ernsthaft nur eine Chance, uns an den anzuschließen, von dem das Neue Testament sagt, er hat die Welt und den altbösen Feind besiegt. Das ist die einzige Chance. Das ist der richtige Therapeut, der richtige Arzt. Unvergessen ist mir unser Besuch im antiken Ephesus, wo uns der Reiseführer auf das Trajan-Standbild hinwies, von dem nur noch der Fuß auf der Weltkugel zu sehen ist. Trajan, der römische Kaiser. Dort ließ eben dieser Kaiser den Satz eingravieren, ich habe die Welt besiegt. In der Zwischenzeit weiß ich auch, warum er das eingravieren ließ. Unter Kaiser Trajan hatte das römische Weltreich seine größte Ausdehnung, kein Vergleich mit der heutigen EU. Doch vom einstigen Weltbezwinger ist nur der Fuß übrig geblieben. Von Jesus gibt es exakt den gleichen Satz. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt, den altbösen Feind und den Tod besiegt. Bei ihm stimmt's. Am Kreuz von Golgatha hat er den Anspruch des Widersachers gegen jeden von uns, den er auch mit den Krankheiten geltend macht und mit dem Tod getilgt. Und am Ostermorgen hat er seine schärfste Waffe gegen uns, den Tod, stumpf gemacht. So macht er uns frei von dem, der unsere Persönlichkeit zerbrechen will, durch sogenannte ganz normale Krankheiten, genauso wie durch psychische Belastungen, durch Süchte und Abhängigkeiten, genauso wie durch Unversöhnlichkeit, durch Burnout, genauso wie durch selbstgerechte Überheblichkeit. Mit allem versucht er's. Aus all diesen Gefängnissen vermag uns nur der Stärkere, der Sieger von Karfreitag und vom Ostermorgen herauszuholen. Von Pfarrer Johann Christoph Blumhardt, der in Möttlingen bei Calw um ein anfallskrankes Gemeindeglied rang, stammt der als Gebet gesprochene Satz, jetzt haben wir lange genug gesehen, was der Teufel tut. Nun wollen wir sehen, was der Herr Jesus vermag. Das war der entscheidende Satz. Nach wenigen Augenblicken erwachte die kranke Frau und alle Krämpfe hörten auf. So viel zum einzig überlegenen Arzt und Therapeuten Jesus Christus. Doch als dritter Gedanke, wie sieht seine Therapie nun aus? Seine Therapie besteht darin, dass er uns Menschen aus unserer Beziehungslosigkeit Gott gegenüber und unserer Beziehung zum Gegenspieler retten will. Deshalb bringt Jesus hier den Glauben ins Spiel. Den Glauben nicht als Kraftakt, als geistlichen Klimmzug, was ich leisten muss, sondern als das, was er seiner sprachlichen Bedeutung nach in der Bibel ist, ein kindliches Vertrauen, ein sich tragen lassen, wie ein kleines Kind, wenn es nicht schlafen kann, sich von seiner Mutter herumtragen lässt. Das ist die Bedeutung von Glauben in der Ursprache. Kein Kraftakt, sich in die Hand Gottes geben. Das heißt Glauben, als sich fallen lassen in die Arme unseres himmlischen Vaters im Vertrauen auf ihn. Er wird's recht machen, dieses Zutrauen. Wie ein kleines Kind, das seinen Vater in die Höhe wirft und vor Freude juchzt und dabei keinen Augenblick den Gedanken hat, es könnte auf den Boden fallen. Er wird mich auffangen. Solches Vertrauen ist das Einzige, was Gott sich von uns wünscht. Das Einzige, was Gott sich von uns wünscht. So wie sich der menschliche Arzt vor der Operation auch das Vertrauen des Patienten wünscht, wenn die Operation gelingen und die Genesung voranschreiten soll. Merken wir, wie der Vater in dieser Geschichte hier Fortschritte macht. Zuerst sagt er diesen distanzierten Satz: Kannst du was, dann hilf uns. Und dann schon den des zaghaften Vertrauens: Ich glaube, da ist die Brücke geschlagen. Hilf meinem Unglauben. Und weil auf diesen Satz hin ja die Heilung erfolgt, darf man aus der Geschichte die wunderbare Zusage heraushören: Mehr ist auch nicht nötig. Nein, Glauben ist kein Klimmzug, sondern viel eher ein sich bergen in den offenen Armen Gottes. Er wird's wohl mit mir machen. Er macht's in jedem Fall gut mit mir. So wie jene Frau seit vielen Jahren krebskrank, als sie im Sommer zu einer erneuten Untersuchung muss, kann sie nicht schlafen und ist sehr unruhig. Da stößt sie auf der Bahnfahrt zur Untersuchung auf dem Bahnsteig auf eine große Plakatwand der Aktion Gott.net. Auf dem Plakat steht nur die eine wunderbare Zeile: Ich liebe dich, gezeichnet Gott. Ich liebe dich, gezeichnet Gott. Zutiefst getröstet konnte sie zu ihrer Untersuchung fahren. Er wird's gut mit mir machen. Durch Glauben werden wir in wunderbarer Weise mit dem Therapeuten, dem Sieger Jesus Christus, verbunden. Das ist das Geheimnis, warum in unserer Geschichte der Glaube so wichtig ist. Es ist die Brücke, die Verbindung. Noch ein letzter Gedanke. Von der Therapie zu den Rettungsassistenten, so könnte man ja die Jünger mal bezeichnen. Rettungsassistenten, die nachher ratlos fragen, warum konnten wir nicht helfen? Und von Jesus den Hinweis aufs Gebet bekommen. Und dieser Hinweis aufs Gebet hat hier großes Gewicht. Denn den Jüngern wird ein paar Kapitel vorher in Markus 6, Vers 13 bescheinigt, dass sie in vielen Fällen durchaus helfen und heilen durften und konnten. Aber hier hat es irgendwo gefehlt. Diesen Schritt des Gebets haben sie im allgemeinen Tumult und im Streit mit den Schriftgelehrten wohl einfach vergessen, übersprungen. Ebenso wie es auch bei mir immer wieder im Alltag läuft, wird die Zeit knapp und der Stress größer und unterschlage ich mein Gebet, wo es doch am dringendsten wäre. Vielleicht kann man es so vergleichen, wenn unser Glaube, und sei er noch so klein wie der des Vaters, wenn unser Glaube die Brücke zu Jesus, die Beziehung zu ihm, dem Stärkeren ist, dem Sieger über den Gegenspieler, dann ist das Gebet der tägliche Gang über diese Brücke, zu dem, der allein helfen kann. Der tägliche Gang über die Brücke. Wir wollen aber auch nicht vergessen, was wir aus einer anderen Heilungsgeschichte vor kurzem herausgehört haben. Unsere Bitte steht unter dem Vorbehalt, unsere allen Bitten stehen unter dem Vorbehalt, wenn du willst, kannst du mich heilen. Denn manchmal will er aus der Not helfen und manchmal will er in der Not helfen. Wir wollen es ihm nicht vorschreiben, aber wir wollen den Schritt des Gebets über die Brücke tun. Für uns selbst und für andere. Friedrich von Bodelschwing, der sich ja in Bethel besonders um die Epilepsiepatienten annahm, ging oft über die Brücke des Gebets. Als ihm der Chefarzt in einem Fall die Mitteilung machte, dass der Patient nicht mehr zu retten sei, platzte Bodelschwing mit der Frage an den Professor heraus: Haben Sie schon gebetet? Und es war ja ein christliches Haus. Als der Professor zu seinem Assistenzarzt diskret hinüberlächelte, sagte Bodelschwing nur: Also nein, das haben Sie noch nicht gemacht. Nun, dann will ich die Sache einmal mit Gott bereden. Wohl eine Stunde lang lag er in seinem Zimmer auf den Knien. Dann ging er wieder in das Patientenzimmer. Dort empfing ihn die Krankenschwester. Seit etwa einer halben Stunde geht es dem Kranken besser. Als es mit dem Patienten weiter aufwärts ging, sagte der Professor zu Bodelschwing: Ich werde nicht mehr lächeln, wenn Sie zum Beten auffordern. Mit Beten kann man also sehr wohl Rettungsassistent Jesu sein, mit Beten. Aber vielleicht besonders da, wo unser Herr nicht aus der Not, sondern in der Not helfen möchte, ist die Liebe die richtige Pflege. Wie bei jenem 5-jährigen Jungen in Peru, der blind und taub ist und nur herumgestoßen wurde. Von der Mutter zur Tante und von der Tante zu den Großeltern, die sich auch nicht um ihn kümmerten, um diesen schwer behinderten Jungen. Nun fand er Zuflucht in einem Heim der Christoffelblindenmission. Und unter der fürsorglichen Liebe der Betreuerin, die diese schwere Behinderung natürlich auch nicht so einfach wegnehmen konnten, taute das Kind auf. Sie ließen den Gehörlosen bei ihrem Sprechen die Vibration ihres Kehlkopfes fühlen, mit dem Erfolg, dass der Junge das Singen anfing, wenn er vor Freude herumtanzte, weil er spürte, da kommt was aus meinem Mund. In dieser Schule der Liebe, des Gebets und des Vertrauens, in die uns unser Bibelwort heute hineingenommen hat, dürfen auch wir weiter wachsen, Gott gebe uns seinen guten Geist in diesem Wachstum des Glaubens. Amen.